Ja, herzlichen Dank, Frau Rost. Herzlichen Dank auch an Tobias Wengert und das ganze Team der Stadtbibliothek, die diese wunderbare Veranstaltungsreihe ermöglichen. Ja, Uli Lust sitzt neben mir und das freut mich ganz besonders aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Einer davon ist, dass Ihr neues Buch gerade gestern erschienen ist und heute schon am Büchertisch vom Super Jojo verfügbar ist. Ich habe erfahren, es ist direkt aus der Druckerei hier hingekommen. Also Sie und Ihr seid mit die Ersten, die es in den Händen halten dürfen. Hast du es schon in der Hand gehalten, Uli?
Ja, ich habe ein Vorab-Exemplar gekriegt, aber ich muss es noch lesen. Und der Verleger hat auch schon gefragt, es wird schon nachgedruckt. Es wird schon nachgedruckt, das läuft richtig gut. Und jetzt muss ich schauen, ob Fehler drin sind. Aber ich, ja.
Also wer einen Fehler findet, darf sich glücklich schätzen, eine limitierte Auflage bekommen zu haben.
Wer einen Fehler findet, kann ihn mir schreiben.
Sehr gut. Ja, einige von euch, von Ihnen kennen Uli Lust von dem einen oder anderen Buch. Für diejenigen, die nicht alles gelesen haben, sage ich vielleicht ein paar kurze allgemeine Worte. Uli Lust hat nämlich mit ihren vorigen Büchern ungefähr alles gewonnen, was man in der europäischen Comicwelt so an Preisen abräumen kann. Unter anderem den Max und Moritz Publikumspreis beim internationalen Comic-Salon in Erlangen, dem größten und wahrscheinlich wichtigsten Festival im deutschsprachigen Raum, für ihr Buch »Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens«. Dafür gab es auch noch einen Preis in Angoulême beim größten europäischen Comic-Festival und einen Buchpreis der Los Angeles Times. Später wurde sie noch als beste deutschsprachige Comic-Künstlerin in Erlangen ausgezeichnet. Und ihr neuestes Werk, wir haben es gerade gehört, ist ein Sachcomic, nicht ganz so vom eigenen Erleben geprägt wie vielleicht die anderen Bücher, die du geschrieben hast. Dieses Buch räumt mit Mythen auf über Geschlechterrollen, vielleicht aber auch über das Bild des Menschen allgemein in Urzeiten. Vieles, was wir so an Geschlechterrollen sehen und hören, wird ja oft gerechtfertigt mit der Steinzeit. Was genau an diesen Ansichten war ein Auslöser für dich, dieses Buch zu machen?
Naja, als Frau ist man ja ständig damit konfrontiert, dass man sich ein bisschen mehr beweisen muss oder dass man ein bisschen noch klüger sein muss oder noch ruhiger oder gesetzter, weil man anders bewertet wird wie ein Mann. Also im Sprechen oder im Auftreten oder so. Im Kunstbereich ist das nicht mehr so schlimm, da ist das Frausein mittlerweile ein Vorteil. Ne? Aber im Rest der Gesellschaft, in der Wissenschaft oder in der Politik oder sonst wo, wir haben es ja gerade erst gesehen, die Amerikaner wählen lieber einen kompletten Vollidioten, bevor sie eine kompetente Frau wählen. Ne? Also müsste einem eigentlich die Augen öffnen. Und natürlich, wenn ich mir, also ich habe mich für die Eiszeitkunst deshalb interessiert, weil es eben so ein starker Kontrast ist zum eigenen Erleben, zu der Kultur, die wir kennen, die uns geprägt hat, die halt extrem männerbilderlastig ist. Also wenn man spazieren geht in jeder klassischen europäischen Altstadt, das sind halt überall diese Männerfiguren. Und im Eiszeitkunstschatz ist das Verhältnis genau umgekehrt und das gab mir zu denken. Oder das nicht nur mir, sondern das hat die Forschung schon seit einiger Zeit beschäftigt.
Und wie ist dann die Entscheidung gefallen, daraus auch tatsächlich einen Sachcomic zu machen, in dem du schon als Person hier und da auftauchst, aber nicht in dem Maße wie in deinen früheren Büchern?
Ich habe wieder mal einen Stoff gesucht und ich lese seit 30 Jahren zu dem Thema, das ist so mein Nerd-Hobby, also Frühgeschichte. Ich gehe in Ausstellungen, ich gehe in Museen, also in zu den Ausgrabungsstätten und was ich finden kann, das ist so mein persönliches Hobby. Und als ich wieder einen Stoff gesucht habe, ich habe schon länger darüber nachgedacht, wie es denn eigentlich aussehen würde, wenn man so eine Forschungsreihe zur Frühgeschichte oder so einen Sachcomic in Comicform zeichnen würde. Und da gibt es schon einige Vorteile, nämlich ich kann die Bilder, ich kann Text und Bild parallel führen, wenn ich jetzt ein Sachcomic-Autor müsste die Landschaft beschreiben oder die Lebensumstände und ich kann sie im Bild zeigen. Und dann gibt es viele Dinge, eine Information, die man ständig einstreut im Bild, ohne es quasi aussprechen zu müssen, zum Beispiel, dass die Menschen in der Eiszeit alle schwarz waren, also das waren alles dunkelhäutige Menschen und das wird auch meistens nicht so dargestellt, also mittlerweile hat sich das herumgesprochen, aber im Comic kann ich das einfach immer so mitzeichnen, ohne es quasi extra noch groß ansprechen zu müssen.
Und ja, wie das aussieht, das schauen wir uns vielleicht einfach direkt an und sprechen nach deiner Lesung weiter. Ich habe viele Fragen, vielleicht ja ihr und sie auch. Und dann würde ich vorschlagen, springen wir direkt hinein und bin sehr gespannt auf deine Lesung.
Ja, also das Kapitel, das ich jetzt lese, spielt noch nicht so sehr in der Eiszeit. Es spielt noch ein bisschen in der Jetztzeit.
Das wirft natürlich einige Fragen auf. Zum einen über den Teil, den du gerade gelesen hast, würde mich sehr interessieren, diese Vorträge, die du anscheinend selbst gehört hast, von diesen Männern mit ihren interessanten Ansichten über Geschichte. Hast du das ohnehin dir alles aus Interesse angehört oder war das schon mit Blick auf eine Veröffentlichung?
Nee, wie ich schon vorher erwähnt habe, das war mein Nerd-Thema, das war mein persönliches Hobby. Ich habe so ein persönliches Interesse an der Frühgeschichte, eben wegen dieser starken weiblichen Präsenz, das mich irgendwie interessiert und ich wollte mehr darüber wissen und habe diesen Vortrag besucht, der allerdings im Rahmen von Comic-Theorie stattfand. Da ging es um Comic in der Eiszeit und um so Narrationen auf Felsbildern und so.
Das heißt, du hast dir oft Vorträge angehört, warst auch Gasthörerin womöglich hier und da?
Nicht an der wissenschaftlichen Uni, nee, nur an der Kunstuni. Aber da habe ich mal einen Vortrag gehalten über dieses Buch von Hans-Peter Dürr, Sedner und die Liebe zum Leben. Und da ging es auch um Höhlenmalereien und um die Vorstellung, dass die Höhlen wie ein Bauch der Erde, wie so ein Uterus gesehen wurde für die Menschen damals, dass sie diese symbolische Vorstellung auch schon hatten. Und damals habe ich auch noch von Matriarchaten geredet. Und der Professor hat zu mir gesagt, nirgendwo in der Geschichte der Menschheit hat es jemals ein Matriarchat gegeben. Und das ist natürlich nicht richtig, weil es gibt es ja heute noch. Also es gibt einige matriarchal organisierte oder auch matrifokal, also alles, es gibt alles. Und dieser eine Professor, der ansonsten sehr fit war, hat aber in dieser Hinsicht einen leichten Aussetzer gehabt. Und das habe ich sehr, sehr oft erlebt.
Wie hast du dann reagiert? Konntest du an dich halten und andere auch in der Vorlesung?
Ich war ja die junge Studentin und er sagt das so. Ich war einfach nur schockiert. Ich dachte mir, was redet der? Ja. Aber man ist es ja gewöhnt, dass man so Unsinn hört.
Wie und wann reifte die Idee in deiner langen Beschäftigung mit diesen Themen, daraus auch ein Buch zu machen?
Ich habe natürlich immer wieder manchmal, wenn ich Leute getroffen habe, die sich mit dem Thema beschäftigen, dann haben wir auch kurz immer darüber geredet, dass das vielleicht auch mal ein interessanter Comic wäre. Ich habe mich aber nicht dran getraut, weil es schon ein sehr ambitioniertes oder anspruchsvolles Projekt ist und ob man es schafft, da eine schlüssige Argumentationslinie in der Kürze hinzubekommen, war ich nicht sicher. Aber jetzt war die Zeit reif. Ich hatte gerade kein anderes Projekt, an dem ich arbeiten konnte. Und dann habe ich dann dachte ich mir, ich versuch's mal. Jo.
Wie lange hast du daran gearbeitet?
Ich habe angefangen 2019.
Also schon, ich stelle es mir auch schon sehr rechercheintensiv vor.
Ich habe zuerst beschlossen, dass diese Studie, also dass der Comic chronologisch aufgebaut sein muss, weil es die erste Kunst der Menschheit ist und dann muss man sich überlegen, wer sind diese Menschen eigentlich, woher kamen die? Und ich hatte außerdem ein Buch von Sarah Blaffer-Hardy gelesen, Mütter und andere heißt das, die beschäftigt sich mit der Rolle der Empathie für unsere Evolution und sie stellt heraus, dass die Fähigkeit zu sozialem Verhalten, also zu empathischem, rücksichtsvollem Verhalten mit Teilen und diesem ganzen Kram, dass das viel wichtiger war für unsere Entwicklung und für unsere Evolution als der berühmte Konkurrenztrieb. Und das fand ich deswegen interessant, weil ich mich ja mit den Frauenstatuetten beschäftige und weil Empathie eine sozusagen weiche weibliche Fähigkeit ist. Und dann dachte ich mir, ja, das macht Sinn. Es macht Sinn, wenn man die sogenannten heute als weich weiblich bezeichneten Fähigkeiten so hoch wertschätzte, dann hat man auch das weibliche Werter geschätzt damals, vermute ich.
Das fällt auch deshalb in eine gute Zeit, weil es ja nicht nur deinen Comic, sondern auch Sachbücher seit einiger Zeit gibt, die das aufarbeiten, die auch heutige Gesellschaften ganz anders erklären als bisher angenommen. Zum Beispiel dieses Buch Im Grunde gut heißt glaube ich. Das kennst du bestimmt.
Super Buch, tolles Buch.
Das zeigt uns einen etwas positiveren allgemeinen Blick auf menschliches Zusammenleben heute und dass der Mensch an sich eigentlich darauf gepolt ist, nach Kooperation zu suchen. Wie kann es sein, dass das erst jetzt so nach vorne kommt?
Hat wahrscheinlich dramaturgische Gründe, weil wir Krisen und Krankheiten und Probleme viel intensiver wahrnehmen und sie uns so stark merken. Also vielleicht nicht unbedingt in unserer Erinnerung, aber in unserer Wahrnehmung ist wenn uns etwas Angst macht, dann besetzt das sehr viel Platz im Kopf, auch wenn die Ursache vielleicht viel kleiner ist. Also wir in unserem Alltag erleben wir ja viel, viel mehr positive Kontakte als wie aggressive oder unangenehme. Ne? Also nur wir erwarten im Grunde genommen, dass die Menschen auch halbwegs freundlich sind. Und wenn die es einmal nicht sind, dann regt uns das halt wahnsinnig auf. So.
Du zeigst auch an einer späteren Stelle in deinem Buch, dass ja eigentlich auch unser ganzes Zusammenleben sehr auf Vertrauen basiert und Kooperation, jeden Tag, die ganze Zeit.
Das wäre der zweite Teil gewesen, den ich auch noch hätte lesen können. Ja. Also unser ganzes System, wir könnten uns ja nicht auf die Straße trauen, wenn wir nicht vertrauen würden, dass die anderen uns nicht ausrauben, umbringen oder ihren egoistischen Trieben folgen. Ja. Also wir bringen sehr viel vorauseilendes Vertrauen auf. Und das ist evolutionär betrachtet eine sehr seltene Fähigkeit, die andere Tiere nicht mitbringen. Und dann muss man sich fragen, so eine Fähigkeit, die entsteht ja nicht von heute auf morgen. Wenn die überhaupt entstanden ist, dann muss sie einen sehr, sehr langen Zeitraum die Möglichkeit gehabt haben, sich zu entwickeln. Das heißt, es muss eben nicht durch Angst boykottiert worden sein. Also Angst vor anderen Menschen ist nicht in unserem evolutionären Programm erstmal drin gewesen, sondern da ist ein Mensch, das ist ein Partner im Überlebenskampf.
Und du zeigst dann auch dementsprechend konsequent, dass evolutionär die Menschheit sich vielleicht trotz dieses Kooperationsverhaltens oder vielleicht gerade wegen dieses Kooperationsverhaltens so weit entwickelt hat. Ist das nicht ein ziemliches Paradoxon? Kannst du uns das kurz erklären?
Weil es jetzt gerade nicht mehr funktioniert, meinst du?
Ja, oder weil man vielleicht gar nicht denkt, dass das ein evolutionärer Vorteil gewesen sein könnte.
Ja, das hat alles damit zu tun, dass wir Empathie und Rücksicht nehmen als Schwäche betrachten. Also das hat mit unserer seltsam irregeleiteten Feldvorstellung zu tun, die eben diesem aggressiven, starken, dominanten Mann so eine Wichtigkeit zuschreibt und auch so tut, als wäre eben die fürsorgliche Person oder der fürsorgliche Mann das Weichei. Ne, also so ganz komische, idiotische Heldenmythen haben wir im Kopf, die alt sind und die uns aber leider immer noch geprägt haben. Und das ist ein großer Grund, warum ich dieses Buch gemacht habe, um zu zeigen, dass das einfach... ausnahmsweise möchte ich mal die Stimme der Vernunft sein.
Ja, und in dem Zusammenhang zeigst du natürlich auch gleich noch mit, dass die Rollenverteilung gar nicht so klar war, wie wir heute annehmen. Also du dekonstruierst nicht nur das Bild von Männlichkeit und von Weiblichkeit eigentlich auch gleich mit, sondern die Rollenverteilung war eine sehr gleichmäßige eigentlich.
Das ist so in allen egalitären Wildbeuterkulturen, die man auch später noch studieren konnte, die waren alle so organisiert. Also diese... Und wie gesagt, die Gräberfunde zeigen es auch nicht an. Natürlich kann ich das nicht hundertprozentig sagen, aber es gibt Gott sei Dank Forscher und Archäologen und Wissenschaftler, die sagen, dass wir wahrscheinlich 99% unserer Entwicklung als traditionelle nomadische Wildbeuter gelebt haben und auch in egalitären Systemen. Das heißt, dieses patriarchale Ungleichgewichtssystem ist maximal 6.000 Jahre alt. Und wenn man jetzt Menschheitsgeschichte auf 40.000 Jahre ausdehnt, wie ich das tue, dann ist das nur ein kleiner Teil davon.
Und diese Dinge, dieses Zusammenleben der Menschen, zeigst du uns in deinem Buch auch noch auf andere Art. Zum einen eben dieser, ich sag mal, eher wissenschaftlich-dokumentarische Teil. Aber du zeigst auch Szenen, wie du annimmst, dass die Leute interagiert haben vor Tausenden von Jahren. Wie hast du das gemacht? Da ist ja sehr viel Imagination auch dabei, sicherlich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe all diese Grabungsberichte gelesen. Ich habe mich chronologisch an den Artefakten nach vorne gehangelt und habe dann jeweils die Berichte von den zuständigen Archäologen gelesen. Sehr viel Kleinkram, aber irgendein Detail ist dann immer, das einem etwas erzählt über das Alltagsleben und auch viel Überlebenstechnik, also wie man Karibus jagt in Amerika heute, oder also alles, was man noch so an Informationen bekommt von späteren Rentierjägern, wie die leben. Was haben die für Kleidung gehabt? Was waren die geologischen Umstände? Wie war das Wetter? Wie war das Klima jetzt gerade in dieser Zeitperiode? Also ich habe das alles zusammengelesen und dann habe ich das halt in meinem Kopf gemercht. Also es ist natürlich, ich kann mich ja nur annähern. Ich habe versucht, die wahrscheinlichste Variante zu zeichnen. Das unterscheidet das Sachbuchzeichnen vom Literaturzeichnen, da muss ich originell sein. Aber beim Sachbuch, da versuche ich, die wahrscheinlichste Variante zu finden. Ja. Eins ist wichtig, diese Leute hatten festsitzende, saubere Kleidung. Also die haben garantiert gute Kleidung getragen. Das war nicht dieser Fellumhang, der so halb von der Hüfte rutscht.
Du legst uns auch sehr genau dar, mit welchen Techniken sie das gemacht haben. Mich würde aber auch interessieren, so wie du diese Figuren für uns zum Leben erwächst, benötigt das natürlich auch Dialoge. Wie hast du die geschrieben? An was hast du dich orientiert? Das ist ja dann schon im Bereich von so einer Art, ja, fiktiven Geschichte.
Komplett funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil die Menschen ja damals viele Dinge nicht kannten, die uns in unsere Sprache eingeschrieben sind. Also beim Schreiben selber habe ich schon die ganze Zeit gedacht, dieses Wort kann ich nicht verwenden, das gab es damals noch nicht, ne? So ganz, ganz viele Wörter. Ich habe versucht, eine einfache Sprache zu verwenden oder eine bildhafte. Ich habe versucht, mich auf Begriffe zu beschränken, die es möglicherweise damals schon gab, ungefähr. Aber das ist natürlich unmöglich. Wenn es um die Dialoge geht, würde ich sagen, das ist künstlerische Freiheit.
Neben dem Schreiben war es natürlich auch viel Zeichenarbeit. Wie genau wolltest du da sein an den tatsächlichen Fakten?
Bei den Figuren, bei den Kunstwerken wollte ich sehr genau sein. Ich habe sie allerdings abgezeichnet und nicht durchgepaust, weil ich den Moment des Zeichnens so spannend fand, das genaue Betrachten und Verstehen und dann Zeichnen. Wenn ich es abgepaust hätte, hätte ich es perfekter hingekriegt, aber ich hätte es nicht so gut begriffen. Also Zeichnen hat auch was mit Begreifen. Es ist so ein dreidimensionales Nachfahren. Und dann konnte ich mich viel besser in die Künstler einfühlen. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten entdeckt, die ich beim Hinschauen vielleicht nicht entdeckt hätte. Ich würde sagen, ich habe es sehr genau genommen, aber ich bin mir bewusst, es wird mit Sicherheit irgendwelche Fehler geben. Es kann gar nicht sein, dass das alles... Ja, ich entdecke auch mal, also es haben sich während des Zeichenprozesses haben sich schon 2 oder 3 Änderungen in der Archäologie ergeben. Also ich habe zum Beispiel gezeichnet, wie der Stein für die Venus von Willendorf gefunden wird. Der sollte aus Tschechien stammen, aus einer Klippe in der Nähe meiner Heimat. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass der aus Norditalien stammt. Und irgendwie mussten diese Leute über die vergletscherten Alpen, ja. Also ich konnte meine Geschichte, musste ich umschreiben, es war blöd, ja. Oder die älteste Felsmalerei wurde in Indonesien entdeckt, 43.000 Jahre alt. Und dann hat man letztes Jahr eine entdeckt, die nochmal 55.000 Jahre alt war. Und dann musste ich halt nochmal umstellen.
Und wieder ein Kapitel neu zeichnen.
Ah, ein bisschen umbauen.
Ja. Dass diese ganzen Figurinen auch alle Venus genannt werden, was sagt das über den Zustand unserer historischen Wissenschaften?
Naja, das habe ich eh erklärt hier. Ne? Das war einfach ein Irrtum, dass man denkt, dass nackte Frauen Liebesgöttinnen sind. Das hängt uns leider immer noch ein bisschen nach. Ich denke nicht, dass die Figuren überhaupt Göttinnen waren. Also weder Liebes- noch Göttinnen. Ich glaube auch nicht, dass es Mutterfiguren waren. Das ist so ein Ding. Ne? Also die Mutter und die Hure, das ist entweder ein pornografisches Spielzeug oder es ist eine Muttergöttin. Ist mir alles noch zu klein, die Bandbreite ist nicht groß genug. Ich schätze mal, das waren Frauen. Also aus irgendeinem Grund musste man das Zeichen für Frau setzen. Und da ist dann vieles drinnen, unter anderem Mutterschaft. Vielleicht auch Sex, wahrscheinlich ziemlich sicher auch, ja.
Aber noch nicht die gleichberechtigte Jägerin.
Wie?
In der historischen Behandlung mit diesen Themen.
Sie werden nicht auf der Jagd gezeigt, aber es gibt sowieso keine echten Jagdbilder in der Eiszeitkunst. Es gibt manchmal Tiere, die von Pfeilen durchbohrt sind und es gibt so Inszenierungen, die so ein bisschen nach einer Jagdszene ausschauen. Aber diese Tiere, die dargestellt wurden, waren nicht die typischen Jagdtiere. 90% der Tiere, die man gegessen und gejagt hat, waren Renntiere. Das heißt, diese riesigen Bisons, man vermutet, dass die Tiere, die in den Felsmalereien auftauchen, eher eine mythische, symbolische oder andere narrative Funktion hatten. Aber es waren nicht die die Jagd, die da abgebildet wurde, damit man die echte Jagd irgendwie verbessert oder so.
Wir haben schon ganz kurz den Prozess gestreift. Kannst du uns ein bisschen genauer noch erzählen, wie du arbeitest? Du bist in früheren Werken von dir auch durchaus mal am Zeichentisch selbst zu sehen. Hat sich deine Arbeitsweise irgendwie verändert mit diesem Thema?
Nö. Also ich versuche immer was Neues zu machen, deswegen jetzt das Sachbuch, ne? Weil es einfach technisch und methodisch super spannend ist, zu überlegen, wie kann ich diese Informationen interessant rüberbringen. Ansonsten, ich habe die Angewohnheit, dass ich meine Geschichten immer am Anfang anfange. Das klingt jetzt banal, aber es gibt Künstler, die schreiben Szenen und dann fusionieren die unterschiedlich und so. Mir ist es extrem wichtig, dass ich weiß, wie die Geschichte beginnt und dass ich die Dramaturgie und den dramaturgischen Bogen immer selbst im Überblick habe. Also ich schiebe mich sozusagen nach vorne und ich mache nicht ein perfektes Storyboard für die Geschichte, sondern ich weiß, wo ich hin möchte. Ich muss schon einen ungefähren Plan haben über das Gesamte, aber dann im Detail arbeite ich mich Szene für Szene, Kapitel für Kapitel. Ich mache Storyboards, ganz, ganz viele kleine Skizzen, Varianten von den Seiten, bis ich eine Variante habe, von der ich denke, ja, die ist lesbar. Also die Skizzen sind extrem rudimentär, das sind so Strichmännchen. Aber man kann dann schon immer nachlesen, wie das läuft oder eben nicht läuft. Und dann zeichne ich diese Szenen. Und während des Prozesses entdecke ich dann ganz viel, und also zeichnerisch, auch bei den alten Büchern war das so, ich könnte deswegen kein fertiges Storyboard zeichnen, weil ich beim Reinzeichnen da immer noch so viele neue Entdeckungen mache. Und um die wäre es dann schade, wenn ich die nicht einbauen könnte.
Und jetzt ganz konkret, mit welchen Techniken, mit welchen Stiften arbeitest du?
Ganz simpel, ich habe einen Bleistift Faber B. Und der wird dann, ich ziehe dann die Kontraste am Computer hoch, das heißt, es wird dann sehr schwarz, diese Linie.
Ah ja, das heißt, du zeichnest erst, dann scannst du alles, dann bearbeitest du nach.
Also viele Leute, die mit dem Bleistift arbeiten, die mögen dann dieses Grau, diesen Grauwert vom Bleistift, und das ist so, dass man so schuppern kann und so. Und das mache ich absichtlich nicht. Also ich verwende diesen Bleistift eigentlich wie einen Fineliner. Der hat zwei Töne, vielleicht noch so ein bisschen eine kleine Abtönung, aber im Großen und Ganzen ist das schwarz und weiß.
Deine Farben hast du auch schon mal von anderen Leuten machen lassen oder mitmachen lassen, manchmal auch selbst. Was ist dir lieber?
Ich finde das Kolorieren schon ganz schön, aber es ist halt wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe es einfach nicht hingekriegt, neben der Arbeit an der Uni und dem Zeichnen von dem Buch auch noch die Kolorierung alleine zu machen. Ich unterrichte in Hannover und unsere Studierenden müssen im 5. Semester ein Pflichtpraktikum machen, und ich saß da zufällig mit ein paar Studierenden bei einer Exkursion am Tisch, und dann haben wir so gemeint, was meint ihr? Ich miete ein Haus in Südfrankreich und wir fahren zu dritt dahin und kolorieren das gemeinsam. Ich kann euch dann nichts zahlen, aber ich zahle die Reise und so. Und das fanden die natürlich super.
Klingt fantastisch.
Ja, es war fantastisch. Es war wirklich eine der schönsten Zeiten, die ich jemals erlebt habe. Es war wahnsinnig schön. Ja.
Wo kann man sich melden für dein nächstes Buch?
Zum Kolorieren, ja. Ja, leider, ich habe jetzt keinen, die nächsten 10 Jahre muss ich jetzt wieder unterrichten. Ich habe 2 Forschungssemester genommen und ein unbezahltes Urlaubssemester, und jetzt muss ich mal wieder an die Uni.
Du gibst uns am Ende dieses Buches auch schon einen Hinweis auf den zweiten Teil. Es wird einen geben. Magst du ein kleines bisschen schon mal den Vorhang lupfen, was uns da erwartet?
Ja, also im ersten Teil geht es mehr um Biologie, Evolution und auch wie dieses egalitäre Gesellschaftssystem eigentlich aussieht. Im zweiten Teil geht es dann mehr um die Weltvorstellungen, die man vermutet, dass sie die frühen Wildbeuter hatten, nämlich animistische, schamanistische. Und dann muss ich erklären, was das eigentlich ist. Dann muss ich über Geister reden. Das ist mir unangenehm, aber es muss sein. Und dann geht es viel um Mythenmotive, weil es gibt viele mythische Motive, die immer wiederkehren. Und das finde ich als Bildautorin natürlich wahnsinnig faszinierend. Also diese Art von symbolischem Denken bei Bildern und dass die im Laufe von unterschiedlichsten Kulturen exakt dieselbe Ikonografie immer wiederkehrt. Also ich versuche dann, die Motive von hinten her aufzudröseln und beschäftige mich auch ein bisschen mit Mythologie und mit Märchenforschung.
Du wirst also immer interdisziplinärer.
Ja. Also das mit dem Märchen, das habe ich immer, ich hatte ganz, bevor ich Comiczeichnerin wurde, habe ich Kinderbücher gemacht und damals habe ich in der Bibliothek mich durch die Märchen der Weltgeschichte gelesen, weil ich damals noch dachte, das ist Kinderliteratur. Ich habe kein Kinderbuch gefunden, aber ich fand Märchen als Gattung plötzlich spannend, weil sie sehr viele soziologische Informationen beinhalten, also oder so über die Gesellschaften, die jene Märchen erzählen, im Gegensatz zu anderen. Und deswegen habe ich angefangen weiterzulesen. Also das war schon so ein Anfang. Das geht dann auch schon in diese Frühgeschichtsinteresse.
Es klingt auch hier und da schon mal an. Schamaninnen tauchen auch in diesem Buch schon auf. Wie erforscht man diesen Bereich, der sehr mythologisch und sehr kulturell ist und vielleicht wenig haptisch?
Die schamanistische, also es gibt Gott sei Dank Bücher, es gibt moderne, also es gibt Schamanenforscher, Schamaninnenforscher. Auch da gab es zwei Bücher, die mir sehr, sehr geholfen haben. Besonders eins von einer Frau. Und viel ethnologische Vergleiche, sehr, sehr viel Ethnologie ist in dem Fall dabei, weil es ja auch noch Kulturen gibt, die solche Weltvorstellungen pflegen.
Ja, es gibt ja noch Schamaninnen, es gibt noch, du hast es schon angedeutet, es gibt auch noch matriarchalische Kulturen. Wie wichtig ist das in der Erforschung? Kann man dann sagen, aha, da gibt es das noch, also muss es das seit Jahrtausenden gegeben haben?
Es heißt einfach nur, dass es nicht unmöglich ist, dass auch Frauen regieren und dass es tatsächlich auch viele Männer gibt, die sich in einem Matriarchat wohlfühlen können. Weil das wird ja immer angezweifelt, das wird immer so, ja, für die Frauen ist das ja ganz schön, aber die armen Männer, um Gottes Willen, bei den Mosur, bei den Chinesischen sagen die Männer, die wollen gar nicht, die haben keine Lust, die Ernährer zu sein, die finden das System super, also die leben gerne in diesem Matriarchat der Mosur. Das Einzige, was die Mosur jetzt haben, es gibt aus China, kommt diese Idee der monogamen Liebe, der Eheschließung, der Partnerschaft. Und bei den Mosur ist es so, dass man nicht heiratet, da gibt es nur Ehen auf Zeit. Da haben alle Mädchen ein eigenes Zimmer und wenn die einen Freund haben, dann kommt der nachts ins Zimmer und hängt seinen Hut an die Tür und dann wissen die anderen, ah ja, das ist schon besetzt. Da ist jemand.
Ja. Faszinierend und gut, dass es das noch gibt und es uns auch einiges über uns selbst zeigen kann. Und wie du schon sagst, also ja, es gibt ja auch Studien, dass alle davon profitieren, wenn wir gleichberechtigter leben.
Ja, absolut.
Auch die Männer,
ja, das ist, ja. Im Moment ist die Angst vor dem Verlust sehr groß und das ist immer noch ein Problem, dass Männer immer so zum Vergleichen neigen und dann bei starken Frauen sich dann gleich denken, das hat jetzt irgendwas mit ihnen zu tun. Das nimmt ihnen irgendwas weg. Also diese Souveränität zu haben, andere stark sein zu lassen, das müssen die noch lernen. Das können wir Frauen ja ein bisschen besser.
Hoffentlich geht das schneller als die paar tausend Jahre,
oh,
die
ja.
Es jetzt schon brauchte.
Ja. Nein, es tut sich auf jeden Fall was. Also ich bin ja zu meinen Lebzeiten hat sich ja schon sehr viel verbessert, finde ich. Also ich finde, die jungen Männer, die man heute trifft, sind schon sehr viel weiter in ihrem Reflexionsvermögen, als sie es noch waren, als ich jung war.
Ist es wirklich so oder wollen wir das als Gesellschaft glauben, dass wir da schon so weit sind?
Ja, okay, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe den Eindruck, also das ist meine Wahrnehmung.
Ich frage auch deshalb, weil ich manchmal etwas überrascht bin, wie weit es dann doch wieder nicht ist, wenn man Studien liest, wie viele Väter sich jetzt tatsächlich um ihre Kinder kümmern, dann sind das sehr viel weniger, als es Männer gibt, die annehmen, dass sie sich gleichberechtigt um ihre Kinder kümmern, beispielsweise.
Ja, vielleicht sind wir gerade noch in der Phase, wo die Männer sagen, dass sie es tun, weil es sich so gut anhört, aber es ist dann doch ein bisschen zu anstrengend und die Frau kann es dann doch ein bisschen besser und so. Also wir sind noch bei den Erklärungen und noch nicht ganz bei den Taten, aber wir kommen ja aus einer Zeit, wo es komplett undenkbar war, dass die Männer das machen würden und wo zum Beispiel von mir immer erwartet wurde, dass ich koche für den Mann oder irgend sowas, ne? Und ich denke mir, warum? Ich möchte, dass der Mann für mich kocht. Und es ist extrem schwer, einen Mann zu finden, der für mich kocht. Nein, ich habe ihn schon gefunden. Aber ich habe gemerkt, dass so selbstverständlich, wie Männer darauf warten können, dass Frauen für sie kochen können, Frauen nicht darauf warten, dass Männer das tun.
Ja, und zum Glück gibt es Comics wie deinen und auch viele andere Comics, die deutlich feministische Töne anschlagen. Die Art und Weise, wie du auch schon früher mit deinen Comics umgegangen bist, lässt aber so ein bisschen darauf schließen, dass du nicht diese Geschichten erzählst, weil sie feministisch sind oder zumindest nicht nur deshalb, sondern in erster Linie, weil sie gute Geschichten sind. Ja, ist das so?
Natürlich. Also wenn es einen großen Konflikt gibt, dann bin ich als Autorin natürlich glücklich und denke mir, super. Ne? Also wenn ich etwas privat erlebe, was für andere sozusagen beispielhaft für andere Symptome sein kann, dann bin ich natürlich glücklich und zeichne das. Es ist jetzt ein Konflikt, dass ich als Autorin das Negative gut finde.
Es ist natürlich dramaturgisch schön, ja,
genau.
Und auch natürlich gut, dass dein eigenes Leben so viel dramaturgisch Schönes hergibt.
Ja.
Wir hatten es eingangs schon ganz kurz erwähnt, heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens oder auch wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein. Beide übrigens auch in dieser Bibliothek und aber auch sonst im Handel erhältlich natürlich. Das sind Comics, die sehr, jetzt würde man vielleicht sagen, autobiografisch waren. Ist das eine Kategorie, die für dich in Ordnung ist?
Absolut, ja, ja. Also ich hatte es ursprünglich nicht vor. Ich habe angefangen mit journalistischen Comics, also Comics zu zeichnen, mit dokumentarischen Comics, Betrachtungen von anderen, Alltagsbetrachtungen. Ich war sehr inspiriert von der Elisabeth Spira, die österreichische Filmemacherin, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und als ich einen Stoff für ein längeres Buch gesucht habe, weil ich wollte wirklich, wirklich gerne einen dickeren Comic zeichnen, so was Dickes, weil ich gerne dicke Bücher mag, so als Leserin. Man zeichnet ja immer die Bücher, die man selber lesen möchte, sozusagen. Und dann habe ich einen Stoff gesucht und mein Freund hat mich überredet, eigentlich er meinte, ja, diese eine Teenager-Geschichte, die du mir mal erzählt hast, die ist total super, die wäre auch ein guter Stoff. Und ich so, na, autobiografisch, ich weiß nicht, muss ich nicht haben und so. Aber nach einiger eingehender Analyse dachte ich, ja, es ist perfekt, perfekt. Es hat einen super Bogen, es ist von der Realität so gut gebaut. Also ich habe es machen müssen, ja.
Und das Label, wenn es denn überhaupt eins braucht, dokumentarischer Comic, das liegt dir eher?
Es ist für mich eine selbstgewählte Beschränkung. Ich mag gerne dokumentarische Stoffe, weil mich interessiert, das wie inszeniere ich es. Dieses mir etwas frei ausdenken überfordert mich sogar ein wenig. Und ich mag gerne die Realität spiegeln. Und wie gesagt, ich möchte etwas sehen, wahrnehmen, empfinden, lesen und dann überlegen, wie bringt man das rüber als Comic, wie mache ich es?
Dadurch spüre ich natürlich auch als jemand, der das liest, eine sehr starke Authentizität. Ich stelle es mir aber auch schwierig vor, auch sehr persönliche Dinge, auch sehr einschneidende Erlebnisse für ein großes Publikum in ein Buch zu zeichnen.
Ja, da kommt mir meine Punk-Vergangenheit ein bisschen entgegen. Da ist man dann nicht ganz so ängstlich, was Schmutz und Schwäche betrifft. Da ist das eben so. Und wenn man etwas aufzeichnet oder aufschreibt, auch wenn ich jetzt einen Roman schreiben, also ein Buch schreiben würde, nur Text, so, dann transzendiert man diese Abgründe und diese Schwäche natürlich, weil es sich in Literatur verwandelt und die Leute lesen es komplett anders, als wenn ich hier so meine Rede halten würde und erzählen, was ich für blöde Sachen gemacht habe als Jugendliche. Und wenn ich alleine am Zeichentisch sitze, wie gesagt, da feixe ich über jede Blödheit, weil ich denke, ach super, wie lustig ist das denn?
Echt, tut das nie weh? Ist das immer gut wegen Dramaturgie?
Manche sind natürlich schon unangenehm, das ist richtig. Aber es hat den Vorteil, dass ich über meine Sachen kann ich berichten und über Fremde kann ich eben nicht berichten. Also wenn ich andere Leute könnte ich nicht so bloßstellen, das geht überhaupt nicht. Aber bei mir, da kann ich das verantworten, so.
Und warum sind dann all diese Geschichten immer Comics geworden und nie ein Roman beispielsweise?
Ich würde mich niemals getrauen, ein Buch zu schreiben ohne Bilder, niemals. Also ich halte mich jetzt, habe ich immer nur fremde Texte geschrieben, benutzt und deswegen habe ich auch die ganzen Märchen gelesen. Und später, ich habe erst überhaupt mich getraut, selber zu schreiben im Medium Comic, weil die Textmenge sehr klein ist. Und im Laufe der Zeit wurde ich halt ein bisschen selbstsicherer.
Hast du auch je erwogen, von wem anders die Texte schreiben zu lassen oder musste das von dir sein?
Ich habe das schon ausprobiert als Kinderbuchzeichnerin. Ich habe mit einer Autorin gearbeitet und ich fand das so schrecklich, dass ich dauernd ihre Ideen zeichnen muss. Ich mag lieber einen Text nehmen und also mir aussuchen, einen Text und dann frei interpretieren, so wie das bei den Flughunden passiert ist.
Weil, also von Marcel Bayer?
Genau, also ich habe eine Literaturadaption gemacht von Marcel Bayer, weil Suhrkamp damals auf Comiczeichner zukam und gesagt hat, such dir etwas aus, irgendwas.
Das ist ja ein Traum.
Das war echt, ich kam mir vor wie ein Kind im Spielzeugladen, weil ich meine, das Programm von Suhrkamp ist ja gewaltig, ne, und ich konnte wirklich aussuchen, was ich wollte. Und Marcel Bayer hat zufälligerweise, als der Verlag ihn gefragt hat, ob er einverstanden ist, war er gerade in Rom und hatte gerade mein Buch gelesen, meinen Comic. Oder
und zwar den, in dem du in Rom bist.
Genau. Und er war gleich einverstanden und er fand das super. Und er mochte die Adaption auch am Schluss.
Ja. Das sind ja traumhafte Bedingungen, wenn du das ja frei wählen kannst.
Ja. Wir sind sehr glücklich bei Suhrkamp, was das betrifft. Mhm.
Und deine anderen Comics erschienen auch teilweise bei Suhrkamp. Wie kam es denn dazu eigentlich, dass ausgerechnet dieser Verlag deine Comics verlegt?
Suhrkamp, die Ulla, die aktuelle Suhrkamp-Chefin, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch ist, ist einfach Comic-Fan und die wollten ein Comic-Programm machen und das machen sie immer noch. Ich bin jetzt wieder zurück zu einem Comic-Verlag, weil Suhrkamp, was die internationalen Lizenzen betrifft, nicht so gut aufgestellt ist. Also nicht in Comic, die kennen halt Literaturverlage und ich möchte schon gerne in der Comic-Szene bleiben.
Also so wie deine früheren Bücher dann auf Englisch und Französisch übersetzt wurden, so wäre das jetzt vielleicht mit Reprodukt, wo das aktuelle Buch erschienen ist, vielleicht in der Comicwelt besser möglich.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon für das neue Buch die französischen und die spanischen Rechte verkauft und es gibt eine Anfrage aus Südkorea. Und bei Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein, da tröpfelten die Auslandslizenzen wirklich nur so rein und da mussten die Verleger vom Ausland an den Verlag herantreten und sagen, wir wollen das Buch machen. Die haben zwar Vertreter, also die haben zwar Agenten für ausländische Rechte für jedes einzelne europäische Land, aber sie haben keine Kontakte zu Comic-Verlagen und deswegen war das irgendwie so ein bisschen ein totes Ende, auch wenn es wirklich ein sehr, sehr guter Verlag ist. Also ich kann nur Gutes sagen über den Verlag.
Verstehe. Und es ist, höre ich so ein bisschen raus, nicht ausgeschlossen, dass es auch mal wieder anders wird. Also auch mal wieder Suhrkamp, vielleicht das eine hier, das andere dort oder?
Ach, erstmal bleibe ich bei Reprodukt. Mhm. Ist ein guter Verlag, ist auch ein sehr guter Verlag. Ja. Und ich meine, der braucht es ja auch wirklich. Der lebt ja auch von der Hand in den Mund. Mhm.
Das heißt, du unterstützt eigentlich auch noch die Comic-Landschaft gleich mit.
Also es wär mir eine Riesenfreude, wenn ich jetzt die Comic-Landschaft unterstützen könnte, weil das Buch sich so gut verkauft. Das wäre natürlich großartig. Ja. Schauen wir mal.
Ja, hoffen wir es. Mhm. Mich würde noch interessieren, auch ausgehend von deinem neuen Buch, das ja den Wissenschaftsstandard zusammenfasst, nachdem ein großer Teil der Frühgeschichte eigentlich neu geschrieben werden muss, ob nicht auch die Geschichte des Comics eigentlich neu geschrieben werden muss. Mhm. Sind die Höhlenmalereien zum Beispiel, die du auch behandelst in deinem Buch, sind das aus deiner Sicht die ersten Comics oder wie ist das einzuordnen?
Es gibt ein paar Sequenzen, die ausschauen wie eine Bewegungsstudie, so die leichte Animationsqualität haben, weil Figuren in verschiedenen Körperhaltungen nebeneinander gezeichnet wurden und die wirken auch sehr lebendig, als würden sie sich bewegen, aber es gibt keine szenischen Zusammenhänge. Also es gibt sie manchmal am Ende der Eiszeit, aber das ist wirklich nur ganz, ganz wenig. Meistens werden einzelne Figuren gezeichnet und die werden dann mit der Zeit überlagerten sich die über und es gab dann ganz große Panoramen, aber es müssen nicht zwangsläufig Illustrationen, also es muss, man weiß nicht, ob es ein zusammenhängendes Bild ist oder nicht. Vielleicht sind das Illustrationen zu Erzählungen, die man sich damals erzählte, das ist durchaus möglich, aber so richtig szenisch wird das nicht. Es gibt bei den frühen indonesischen, also bei den Bildern aus Sulawesi, das sind eindeutige Jagdszenen. Da sieht man viele Menschen mit Lassos und so Speeren und sehr, sehr große Tiere. Da kann man eine Geschichte rauslesen. Das ist viel, viel schwieriger bei der europäischen Felskunst.
Und ist das für dich dann schon Comic oder ist Comic 19. Jahrhundert frühestens?
Also für mich ist Comic eine Sequenz. Wenn mehrere Bilder in einer Sequenz gezeigt werden, dann ist das für mich ein Comic. Also ich brauche auf jeden Fall ein paar Panels. Mindestens 3, würde ich sagen. zweimal geht schon. Oder wenn man ein Buch hat und dann ist jede Seite ein Bild und man blättert so wie in einem Bilderbuch, kann das auch noch ein Comic werden, aber eigentlich, es ist die Sequenz, die den Comic macht. Nicht der Zeichenstil. Es gibt ja diese Idee, dass mach uns doch einen Comic und dann denken die Leute, ich zeichne eine Mickey Maus, also einen bestimmten Stil, eine einzige Zeichnung. Ich habe auch schon Redakteure gehabt, die gesagt haben, kannst du uns bitte eine Graphic Novel fürs Titelblatt zeichnen? Und die meinten ein Bild. Ne? Also es gibt also schon ein bisschen Verwirrung bei den Begriffen. Also ich denke, Comic, Graphic Novel, das braucht auf jeden Fall mehrere Bilder, die miteinander eine kleine Geschichte erzählen.
Also so verhunzt ist der Comic-Begriff schon, dass Leute denken, Graphic Novel wäre ein Bild.
Es war lustig.
Taugt das denn für dich als Begriff für das Buch oder hast du lieber Comic als Begriff für das Buch?
Mich stört der Begriff Comic nicht. Den hat man eingeführt um 2000 herum, um den Deutschen klarzumachen, dass der Comic mehr kann als einfach nur für Kinder oder für Jugendliche oder für jugendliche Erwachsene. Also für Junggebliebene, weil es gab ja diese Genre-Idee, Comic ist eine bestimmte Art von Erzählung. Und im Graphic-Novel-Bereich haben wir gelernt, na, man kann wirklich jedes Thema als Comic erzählen. Comic ist kein Inhalt, es ist nur ein Medium. Und der Begriff Graphic-Novel half ein bisschen, diese Vorurteile aufzulösen.
Naja, wenn es hilft, du hast nichts dagegen.
Nö, schon okay.
Und einmal möchte ich gerne noch auf die Hüllenzeichnungen zurückkommen und auch die Figurinen, die du zeichnest in deinem Buch und auch die Szenen in der Steppe, die wir jetzt noch nicht gesehen haben, aber vielleicht könnt ihr sie ja im Buch nachlesen. Was war bei all diesen Herangehensweisen für dich die größte zeichnerische Herausforderung? Ich könnte mir vorstellen, dass so Landschaften oder Tiere, die es schon lange nicht mehr gibt, eine gewisse Herausforderung für eine Künstlerin sein könnten.
Ehrlich gesagt, die Landschaften und die Tiere waren das Allerschönste, weil ich mag nicht so gerne Autos zeichnen und Architektur und Geometrie ist viel schwieriger als Natur. Natur ist wahnsinnig schön zu zeichnen. Im Grunde waren große Menschenaufläufe das Problem oder die saisonale Rentierjagd. Das zweimal im Jahr wurden die Rentiere gejagt, die haben sich zu einer riesigen Herde formiert, die von Norden nach Süden und von Süden nach Norden gezogen ist. Und dann musste man die halt zum richtigen Zeitpunkt abpassen und konnte dann Fleisch für die nächsten Monate erjagen, beziehungsweise die Kleider wurden aus Rentierfell hergestellt. Und aus einem Rentier kriegt man eine Wäsche für eine Person. Ich weiß jetzt auch, welcher Teil des Rentierfells für welches Kleidungsstück verwendet wird. All diese Dinge. Ja. Also die Rentierjagd, die saisonale, die habe ich ziemlich rausgeschoben. Und alles, wo viele Menschen auf dem Platz sind, das ist hart. Ja.
Und das war vermutlich auch der Grund, warum es nomadische Gesellschaften gab? Weil sie den Rentieren hinterher sind? Oder ist das kein direkter Zusammenhang?
Hat schon auch was damit zu tun. Ich schätze mal als Jäger, also ich denke, es hat mit dem Sammeln zu tun. Ne? Irgendwann mal hat man die Früchte und Wurzeln abgesammelt und zieht weiter, vermutlich. Auf jeden Fall ist das der Grund, warum diese Kunst so klein ist, weil die Leute all ihren Besitz auf dem Rücken schleppen mussten und dann legt man sich eher kleine Kunstwerke zu.
Ja, und damit sind wir nach einem großen Bogen durch dein Werk, durch Comics insgesamt, wieder bei deinem neuesten Werk angekommen. Und ich würde gern, bevor wir an der Stelle einen Punkt